ARD Sounds.
Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist das erste Programm des Fernsehens der DDR. Ich freue mich, dass Sie den heutigen Abend mit uns verbringen wollen und wünsche mir sehr, dass Sie es nicht bereuen. Was mich betrifft, empfehle ich mit reinstem Gewissen ein Kessel Buntes. Die internationale Fernsehschau aus dem Palast der Republik.
Das ist nur ein Vorspann der Samstagabendshow Ein Kessel Buntes des Fernsehens der DDR. Erstmals übrigens ausgestrahlt 1972. Regisseur Jürgen Brill hat diese Unterhaltungssendung vielfach betreut. Mit ihm wollen wir in diesem Podcast aus unserer Reihe Exquisit auf die Show, das Unterhaltungsprogramm des Deutschen Fernsehfunks und auch auf sein Leben schauen. Er war ursprünglich Balletttänzer. Eine Ausbildung zum Fernsehregisseur hatte er nie. Eines Tages sagte man ihm, ein Wolfgang Nagel vom Fernsehfunk suche Leute.
Ich habe mich dann bei Wolfgang Nagel vorgestellt. Ein Musikwissenschaftler, der damals auch aus dem Nichts heraus die ganzen Musiksendungen fürs Fernsehen erfunden hat. Der hat natürlich sofort gemerkt, wenn jemand vom Ballett kommt, der diese Entwicklung durch hat, der ist auf jeden Fall diszipliniert, der ist pünktlich, auf den kannst du dich verlassen. Steht was von Musik, der scheut keine Arbeit. Und deswegen hat er mich sofort genommen. Und ich habe ein Jahr als Assistent gearbeitet bei ihm und danach hatte ich eigene Sendung.
Jürgen Brill erzählt uns genau, wie er zum DDR-Fernsehen gekommen ist. Er führt uns ein Stück weit hinter die Kulissen. Tja, Fernsehen machen ist bestimmt spannend. Das ist heute so und das war es früher wohl erst recht, auch in der DDR. Mein Kollege Dirk Henze hat daran keine Zweifel.
Schon der Countdown eines jeden Kessel Buntes machte es unmissverständlich klar. Hier startet jetzt gleich eine Rakete ins Unbekannte und wir schauen mal, wo sie landet. So ungefähr kann man sich wohl auch Fernsehen vor 50, 60 Jahren vorstellen. Vor seinen Machern ein großer leerer Raum und den sollten sie jetzt füllen. Ja, aber womit denn? Keine Ahnung, ihr seid doch hier die Kreativen. Diese Herausforderung konnte einem Angst machen oder auch unglaublich reizen. Ich meine, Fernsehen an sich war für das damalige technische Verständnis eine gefühlte Mondlandung, womit wir schon wieder im Bild der Raumfahrt sind. Beides fand jeder faszinierend, aber kaum einer traute sich das zu. Das können doch bestimmt nur Götter. Es gab keinen Ausbildungsberuf Unterhaltungsregisseur, keinen Leitfaden, so mache ich eine TV-Show zum Runterladen. Es gab nur neugieriges Publikum und viel Raum für irgendwas. Jürgen Brill beispielsweise war Tänzer an der staatlichen Ballettschule Berlin. Und weil sich alle gern tanzen ansehen, kam das nach Inhalt suchende Fernsehen zur Live-Übertragung vorbei. Sie wollten einfach nur draufhalten. Jürgen Brill aber hatte unaufgefordert Ideen, wie Kamerablickwinkel das Geschehen interessanter machen könnten. Na, der macht ja Sachen und schon waren diese Ideen quasi sein Vordiplom zum Fernsehjob. Im Grunde war das nicht anders, als eine unterhaltsame Party für Tantes Geburtstag zu organisieren. Nur eben viel größer und auch für Publikum, das die Tante gar nicht kennt, aber Partys mag. So stolperte Jürgen Brill von einem groben Showkonzept ins nächste und brachte Feinheiten rein. Da wurde leidenschaftlich gebastelt, viel probiert und da weder große Vergleiche noch Konkurrenzdruck da waren, viel auch einfach mal gemacht. Hauptsache tapfer unterwegs am weiten Himmel voller Sterne.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Wenn eine Sendung vorbei ist, dann läuft in der Regel der Abspann und da gucken wir manchmal gar nicht so oft mehr hin. Immer zum Schluss steht der Mann, der die Regie hatte oder die Frau, Regie, Doppelpunkt. Und da haben wir auch öfter, zum Beispiel beim Kessel Buntes, Jürgen Brill gelesen. Und Jürgen Brill sitzt mir jetzt gegenüber. Hallo Jürgen.
Ja, hallo mein Lieber.
Wollen wir uns duzen oder was ist dir lieber?
Ja, das können wir machen. Wir sind aus dem Alter, wo wir so eine Förmlichkeiten brauchen, raus.
Und außerdem sind wir Kollegen.
Ja.
Das muss man ja einfach dazu sagen. Das du hast ja auch beim Mitteldeutschen Rundfunk noch eine ganze Weile gearbeitet.
Ja.
Aber viel, viel früher angefangen. Und wann hat dein Leben beim DDR-Fernsehen angefangen?
Ich bin 1960 zum Fernsehen. Allerdings, das hat natürlich alles eine Vorgeschichte. Nicht? Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also
dann fangen wir mal beim Urschleim an, wie es so schön heißt. Wo wurdest du geboren?
Ich wurde in Weimar geboren und zwar 1935. Mhm. Ich weiß nicht, ob du Weimar kennst.
Ja.
Da gibt es dieses sogenannte Gauforum.
Ja.
Unmittelbar daneben, die Häuser stehen nicht mehr, in der Straße, die damals nach dem großen Führer benannt war, die davor war es Bürgerschulstraße, da standen drei große Mietshäuser. Da habe ich gewohnt. Wir konnten von der Küche aus auf dieses Gauforum gucken. Deswegen habe ich dort aus allernächster Nähe ganz viele Dinge miterlebt.
Mhm.
Auch den Großangriff am 9. Februar 1945 auf Weimar, 3 Tage vor Dresden.
Da warst du 10 Jahre alt dann demnach?
Da war ich neun.
Noch neun?
Noch neun. Also ich habe da im Keller gesessen und diese Großangriffe, da sind Luftminen in diese Halle des Volkes da hinten rein. Das hat unheimlich gerumst und wenn du dann aus dem Keller kommst, nachdem du diese Erschütterung alles mitgekriegt hast und dann siehst du, das Theater brennt, Goethe, Schiller, Häuser schwer beschädigt, sonst ein Haufen Trümmer überall, das prägt.
Ja.
Kurz drauf kamen ja die Amerikaner, die haben dann Weimar besetzt, da waren wir allerdings auf einem Dorf in der Nähe zwischen Jena und Rudelstadt und als wir dann wiederkamen, Weimar war ja zur Festung erklärt worden von Herrn Saukel, den wir übrigens Saulauter Gaukel nannten, statt Gauleiter Saukel. Und dann nach 6 Wochen gingen ja die Amerikaner zurück, weil die waren ja irgendwie gegenüber den Abmachungen zu weit, die waren bis Leipzig vorgerückt. Deswegen mussten die im Grunde hinter die Elbe zurück.
Und dann wurde es sowjetisch.
Und dann kamen die sowjetischen Truppen und bevor die Amerikaner abzogen, haben sie erstmal alles eingesammelt, was irgendwie mit Rüstung und mit Buchenwald zu tun hatte. Mein Vater war so eine Art Betriebsingenieur in dem Gustloff-Werken. Das war eine Waffenfabrik natürlich, hinterm Bahnhof in Weimar. Und der war dort Werkluftschutzleiter. Und deswegen hatten die Amerikaner alle mitgenommen. So, jetzt saß ich mit meiner kleinen Schwester, 2 Jahre jünger, und meiner Mutter, die natürlich durch uns Kinder gar keinen Job mehr hatte. Ohne jede Einnahme saßen wir plötzlich da, mussten auch noch die Wohnung räumen, saßen in der Schillerstraße bei einem alten Herrn, der war großherzoglicher Hofschneider gewesen, Johannes Wieck, aber ganz feiner Mann. Bei dem wurden wir einquartiert. Dessen Bad hat die Wohnungsverwaltung requiriert und eine kleine Kammer. Und dort wurden wir 3 Jahre reingesteckt. Meine Mutter hatte keine Einnahmen, wie sie das geschafft hat, uns irgendwie groß zu kriegen. Hm, ja. Ich wundere mich heute noch.
Und dann bist du wieder zur Schule gegangen. Die hat ja irgendwann wieder angefangen.
Die hat wieder angefangen. Und jetzt hatte ich allerdings einen Vorteil. Dadurch, dass in der DDR natürlich Leute, die aus dem unteren Sektor kamen, gefördert wurden, dann war ich dadurch ein sogenanntes Arbeiterkind, weil meine Mutter inzwischen in einer Nähstube gearbeitet hat und dann in eine Wäscherei im Krankenhaus in die Wäscheabteilung ging. Sie war die Spezialistin um die Schwesternhauben. Die waren damals noch hinten so gefaltet. Gehörte ein besonderer Bügeltrick dazu. Und die hat für das ganze Sophienhaus in Weimar diese Schwesternhauben gebügelt. Und davon haben wir damals gelebt. Und ich kam in die Schule. Und kam dann sogar auf die Oberschule. Ich konnte sogar bis zum Abitur durchziehen, obwohl wir eigentlich arm waren wie die Kirchenmäuse.
Was waren deine Lieblingsfächer?
Da wirst du dich wundern. Das war Sport und Musik.
Mhm.
Und ich war im naturwissenschaftlichen Zweig. Ich habe mich für alles Mögliche interessiert. Vor allen Dingen, ich habe da Sport getrieben. Aber ich hatte auch niemanden, der sich auf mich ein bisschen dämpfend eingewirkt hätte. Meine Mutter konnte das nicht. Und ich habe mir so Vorbilder gesucht. Und durch einen irren Zufall bin ich dort mit dem Theater in Kontakt gekommen. Da hat mich einer mitgenommen, da war ich vielleicht 16. Da haben wir Statisterie im Theater gemacht.
Im Nationaltheater?
Im Nationaltheater, denn ich wohnte in der Schillerstraße, wenn du weißt, das ist 150 Meter weg, ist das Theater.
Ja.
Und dort habe ich die ganzen Klassiker, die damals gelaufen sind, da stand ich mit auf der Bühne. Also Wilhelm Tell und Rütli Schwur und Goethe, Faust und die ganzen Opern. Ich stand mit auf der Bühne und man hat sich sich da auch mit Schauspielern unterhalten. Irgendwie haben die einem dann auch für voll genommen. Ich weiß noch, der Faust, der Kurt Oleg Müller, mit dem hatten wir ein gutes Verhältnis. Also das hat mich sehr beeinflusst.
Und du wolltest jetzt Schauspieler werden, oder nee, was?
Eigentlich nicht. Das kam dann erst, ich war weiter auf der Oberschule und hatte mir eigentlich gedacht, ich mach mal irgendeinen technischen Beruf oder so. Optik habe ich mich interessiert. Und dann kam eine Inszenierung, wo die Ballettmeisterin, die hatte ja nur ganz wenig Männer. Und die hat dann auch Statisten, die sich ein bisschen bewegen konnten und wollten, die hat die dann in ihre Inszenierung da eingebaut. Deswegen hatte ich auch ein bisschen Kontakt mit dem Ballett dort.
Mit Tanz.
Und dann kam Tom Schilling mit Jack Theiss. Ich war aber dann da und kannte auch die Tänzer und die kannten mich. Und deswegen habe ich bei Tom Schilling dann auch zum Teil mittrainiert. Bis der mir eines Tages sagt, du pass mal auf, du vergammelst mir hier nicht am Theater. Die machen jetzt gerade in Berlin eine Ballettschule auf. Du bist zwar schon im Grunde drüber raus.
Zu alt.
Aber, sagt er, in deinem Alter kann man jemanden in Berlin auf die Schule schicken, weil kleineren Kindern, die müssen ja betreut werden. Deswegen fahr da mal hin.
Wie alt warst du damals?
18.
Dein Abitur hattest du schon in der
Tasche? Ja, das hatte ich. Ja. Deswegen war ich ja am Theater. Dann haben die mich doch wirklich genommen.
Was haben deine Eltern gesagt? Was hat deine Mutter gesagt? Was, Tänzer?
Meine Mutter hat sich da gar nicht reingehangen. Die sagt, Junge, wenn du das machen willst, dann mach das mal. Mein Vater war nicht da, konnte gar keinen Einfluss haben. Der hätte da sicher die Stirne kraus gezogen.
Brotlose Kunst hat man ja sowas auch genannt.
Ja, und noch Schlimmeres. Jedenfalls, ich wurde dort angenommen und kriegte ein Stipendium. Ich konnte mir ja gerade mal die Bahnfahrt dahin leisten. Ich kriegte ein Stipendium. Wir wohnten im Internat. Und das Stipendium war immerhin so, dass ich nach einem Jahr konnte ich mir bei Witwe Krüger in Oberschöneweide ein Zimmer leisten.
Und dann bist du Tänzer geworden.
Und dann habe ich dort das 5 Jahre durchgezogen.
Boah, du bist ja jetzt noch rank und schlank.
Ja, und dann wurde die ganze Klasse an die Staatsoper von Lilo Krüger übernommen. Und dann habe ich da 2 Jahre lang alles rauf und runter, was zu machen war, getanzt. Und ich kannte durch die Schule meine spätere Frau, die Ursula Date. Die war sofort beim Fernsehen und machte dort für Sendungen so kleine Tanzeinlagen. Und die hatte dann sofort mit der neu gegründeten Abteilung Musik und Tanz Kontakt und machte dort zum Beispiel Peter und der Wolf und hat zufällig an der Staatsoper geguckt, wer kann was machen.
Du mit warst der Wolf.
Leute, und ich war der Wolf. So, und dann haben wir einen Film gedreht in Rauchfangswerda mit Filmkamera. So, und dann ist der Wolf, der wird ja dann gefangen in dem Stück. Die führen ihn ja dann an einem Seil rum und der musste die Ente jagen und alles Mögliche. Und dann habe ich immer mit dem Kameramann diskutiert, wie wir das jetzt aufnehmen und wie die das Seil rumkriegen oder so. Und dann sagte die Regisseurin Erika Just, sag mal, du interessierst dich doch so fürs Fernsehen. Willst du nicht zu uns kommen? Das habe ich nicht zum zweiten Mal gebraucht. Ich habe mich dann bei Wolfgang Nagel vorgestellt.
Wolfgang Nagel war
ein Musikwissenschaftler, der damals auch aus dem Nichts heraus die ganzen Musiksendungen fürs Fernsehen
verantwortet hat, ja?
Auch erfunden hat.
Erfunden hat.
Der hat also diese, das nannte ich später immer Gemischtwarensendungen, wo dann von allem Möglichen was drin ist, dass man mit Opernding oder so eine bunte Sendung hat. Konzertant, der hat auch sich nicht gescheut, die berühmtesten Leute anzusprechen. Das ging auch gleich. Die besten Dirigenten und Sänger oder so, die kamen dann ins Fernsehen. Der hat natürlich sofort gemerkt, wenn jemand vom Ballett kommt, der diese Entwicklung durch hat, der ist auf jeden Fall diszipliniert, der ist pünktlich, auf den kannst du dich verlassen.
Und das fleißig.
Und der versteht was von Musik, der scheut keine Arbeit. Und deswegen hat er mich sofort genommen. Und ich habe 1 Jahr als Assistent gearbeitet bei ihm und danach hatte ich eigene Sendung. Das ging damals.
Dann hast du einen Vertrag gekriegt beim DDR-Fernsehen sozusagen oder beim Deutschen Fernsehfunk.
Deutscher Fernsehfunk. Am Anfang waren das Stückverträge, aber das lief immer auf eine feste Summe im Monat raus und ich wurde dann irgendwann festangestellt. Ich habe aber bei dem Nagel ganz viel gelernt. Ne? Also der war der Erste, der auf die wilde Idee kam, den zweiten Akt von Tannhäuser, dieser Einzug der Gäste und der Sängerkrieg, das auf der Original Wartburg zu machen. Und dazu haben wir 2 Peiü-Wagen bis zu dem Parkplatz gefahren, dort auseinandergebaut, den Berg hoch und in irgendeinem Burgverlies haben wir die Regie von 2 Ü-Wagen wieder eingebaut. Und jedenfalls haben wir dort oben 6 Kameras gehabt. Das war damals sensationell. Da war die Technik aber noch nicht so weit. Wir mussten über Strecke in Berlin aufzeichnen.
Quasi Richtfunkstrecken.
Genau, ja. So, nur das Bild.
Der Ton ist per Leitung nach Berlin gegangen.
Genau.
Ja.
So, auf der Wartburg hatte der Nagel, weil keiner da war, hat er selber den Tannhäuser gespielt. Und mir im Grunde die ganze Umsetzung ins Bild hat er mir überlassen.
Da warst du das erste Mal so richtig Regisseur.
Ja, also ich war Assistent, ich bin da bescheiden. So, da ist doch an diesem zweiten Akt ein riesen Vorspiel dran. Das hat Nagel benutzt. Da kommen die Gäste den Berg hoch. Wir hatten die erste Kamera vor der Burg, über dem Graben, eine im Graben. Da ist noch so ein Hirte, spielt da eine Rolle. Dann kommen Pilger den Berg hoch. Dann kommen ein Haufen Ritter auf dem Pferd. Das war alles organisiert auf diese Musik. Da waren noch mehrere Aufnahmeleiter oder so, die die Zeichen gaben. So, jedenfalls, dieser Einzug der Gäste wurde, damals konnten wir auch noch nicht schneiden. Das musste in einem Stück, musste das laufen. Also haben wir das organisiert und geprobt. So, jetzt zogen die Leute den Berg hoch oder so, kamen durch das vordere Tor rein, gingen über den Lutherhof. Dann ist da in der Mitte noch wieder ein Tor. Gingen durch den Keller und kamen dann in den einzigsten Saal, der noch mittelalterlich war. Dort hatten wir zwei Kameras drin. Und eine Kamera stand in diesen Arkaden davor. Die hatte die Leute abgelichtet, die im Kommen waren. So, und ja, wenn die da durch sind, hat im Grunde keiner mehr was zu tun, außer diese beiden Kameras, wo der Sängerkrieg jetzt stattfindet. Und diese Sänger kommen nacheinander rein und als letzter kommt Tannhäuser. Und da gab es eine Tür, die zu diesem Gang rausführte. In dem Moment, das kann man sich nicht ausdenken, wo der Tannhäuser vor dieser Tür ist, macht der Kameramann von draußen, dem war langweilig inzwischen, der hatte ja schon länger nichts zu tun, der macht die Tür auf und guckt da rein. Und das ist einer mit Stoppelschnitt und einer randlosen Brille. Genau in dem Moment, wo die Kamera schwenkt, guckt er da durch. Wir konnten damals nicht schneiden. Nix.
Aufnahme versaut.
Versaut. Alles Stopp. Alles zurück. Hunde, Pferde, Gäste, alles wieder den Berg runter. Die Nummer von vorn.
Das hat ja Stunden gedauert.
Ja, weiß Gott.
Nur wegen diesem Stoppelgesicht mit Brille. Das sind Dinge, die man dann auch überhaupt nicht vergisst. Und mit dieser Aufführung quasi, hat da deine Regiekarriere schon angefangen oder wie hat sich das entwickelt?
Naja, du hast dann einfach Aufträge gekriegt. Es gab ja damals da für diesen Job überhaupt keine Ausbildung. Das hat man übrigens bis zuletzt gemerkt. Jeder der Regisseure im Fernsehen hatte sich eine eigene Methode festgelegt. Es gab ja keine
Vorbilder. Das Vorbilder. Fernsehen steckte noch, ja, in den Kinderschuhen.
Ja, richtig.
Was ihr gemacht habt, das wurde zum ersten Mal gemacht, dann wurde es so gemacht.
Ja, ja, der eine schrieb vorher alles auf, der andere hatte sich alles ausgedacht und manche kamen rein und hatten keine Ahnung.
Zu welcher Sorte gehörtest du? Warst du einer, der viel vorher nachgedacht hat, aufgeschrieben hat?
Na, ich war schon irgendwie innerlich auf was vorbereitet, aber es gab auch Dinge, das war in Bautzen, da war in einer Stadthalle eine Operettensendung. Ich sage, ich habe doch keine Ahnung, aber ich habe das Ding irgendwie hingekriegt. Diese Operettensendung ist gelaufen. Das war dann auch alles live. Also ja, man konnte da auch nichts schieben.
Das war sozusagen das erste Meisterstück.
Naja, Gesellenstück. So, und dann gab es einen Haufen kleine Sendungen, die man dann kriegte. Und dann gab es zum Beispiel diese Sendereihe Musica Viva, wo wir dann in irgendwelche Schlösser gegangen sind. Ich habe damals in Sanssouci, war immer Ballett dabei oder so. Ich habe im Spiegelsaal von Sanssouci, den darf man heute also nur nach Voranmeldung noch überhaupt betreten und in Filz latschen. Dort haben wir drin gedreht.
Da habt ihr die Kameras reingestellt. Wahnsinn.
Ja, Kameras reingestellt und Ballett. Dort, da habe ich zum Teil einen Teppich hingelegt, weil die sonst gurtscht hätten. Also wir sind in Schlösser gegangen. Wir waren sehr oft in der Rudelsburg in Rudelstadt und in Gera und in Gotha.
Aber ich merke schon, du bist ja so eher der Klassiker
gewesen. Ja, da stamme ich auch her.
Ja, mit Ballett ist klar. Hat ja so angefangen, das Theater auch schon früher, wo du noch Schüler gewesen bist und schon als Statist auf der Bühne. Und dann kamst du aber in die Unterhaltung, wo es dann auch Schlager und so weiter und so fort.
Ja, ja.
Wie hat sich das entwickelt?
Die brauchten plötzlich jemanden. Ich wurde immer irgendwie gebraucht. Das war 1968, da gab es Schlager 68, hieß das, mit Ingo Graf. Zwei Ü-Wagen kriegte man da in irgendeiner Stadt irgendwo, da, ich weiß nicht, 6, 8, 10 Schlager aufzulösen. Da konnte man verrückte Sachen machen. Das war die erste Zeit, wo es eine Handkamera gab. Ich weiß noch, meine allererste Sendung war in Dresden. Ich habe insgesamt, glaube ich, 10 Stück gemacht. Der erste war in Dresden, die zweite war in Quedlinburg, dritte war Spreewald und Erfurt, Leipzig, Oberhof waren wir zweimal, einmal im Winter. Und dann, dadurch war ich natürlich von der ernsten Musik ein bisschen weg.
Ja, und dann machtest du auf einmal den Kessel Bundes.
Da ist noch eine Zwischenstation.
Ja, die war.
1969 kam bei uns das Farbfernsehen. Und da wurden wir nach Moskau geschickt, 4 Wochen, in Gruppen. Die hatten das schon. Die Russen und wir hatten ja dieses französische
SECAM-System. Und da hast du sozusagen einen Farblehrgang gemacht.
Mit anderen Worten, waren wir 4 Wochen in Moskau. Und da klingelt doch eines Tages das Telefon, hier ist Quermann.
Heinz der Quermann.
Mit dem hatte ich noch nie ein Wort gesprochen.
Aber du kanntest ihn.
Na, ich wusste, wer das war. Wir waren ja Kollegen, aber ich hatte mit ihm nichts zu tun. Der war in der Unterhaltung. Und da sagt er, also hier ist neben mir ein Assistent, der sagt mir, ich suche hier einen Regisseur für eine Jahrestagssendung. Da waren 20 Jahre Schlager in der DDR. Wir suchen hier einen Regisseur und der empfiehlt mir dich. Quermann duzt sowieso alle. Und wir bereiten das hier alles vor, du kannst dich jetzt nicht kümmern, aber wenn du wiederkommst, hast du doch Zeit, machst du das. Hat er mich, ich in Moskau, Quermann mich engagiert. So, ich komme wieder, hatten inzwischen Szenenbildner, hatten für die Messehalle 17, das war noch in der alten Messe, hatten die bereits eine Dekoration entworfen.
In Leipzig.
In Leipzig. So, und ich dorthin, diese Jahrestagssendung waren immer Zusammenarbeit mit dem Rundfunk. Jetzt kam die gesamte Schlagerelite der DDR in Takes und ich habe die dort alle für diese Sendung angestellt und in Teilen haben wir das aufgezeichnet. Dadurch bin ich mit Quermann in Kontakt gekommen und habe Quermanns Art zu schätzen gelernt.
Und wie er vorbereitet, wie er das macht.
Und der kam dann auf die Idee mit Lutz Jahoda.
Mit Lutz und Liebe?
Mit Lutz und Liebe. So, und das war natürlich auch, dort konnte man so wunderbar experimentieren. Jetzt war die Farbe da, wir konnten also irgendwelche Farbtricks machen. Die haben wir dann drüben geguckt, immer was die machen. Und dann haben wir überlegt, wie machen die das, wie machen wir das? Da gab es doch, wo die Steger drin war, wie ist das?
Klimbim.
Klimbim, ja. Das war die große Konkurrenz. So, und deswegen haben wir dann auch allen möglichen Quatsch mit der Sendung gemacht. Leider sind die allerbesten Sachen nicht mehr da, weil die gelöscht sind. Das tut mir heute noch weh, weil da haben wir wirklich unser Herzblut reingesteckt. So, und weil das dort gut lief, dann kam eines Tages Horst Sauer und sagte,
Programmchef des DDR-Fernsehens?
Wir haben uns ausgedacht, du übernimmst den Kessel. Das ist die Laufbahn gewesen bis zum Kessel.
Also mit Lutz und Liebe ging es schon ein bisschen eher los. Farbe war das Ganze gewesen. Ein bisschen geguckt, was macht Klimbim. Und wir wollten ja auch gut sein. Da waren auch die Hitknacker, Günter Gollasch, ich kann mich erinnern, die da gesungen haben, ne?
Ja.
Die ihr da hingestellt habt und die angezogen waren wie in den 20er Jahren. Auch die Mikrofone aus dieser Zeit sind da zum Einsatz gekommen.
Das hat mit da allen auch der Requisite und die, allen einen Riesenspaß gemacht, auch Kostüm.
Und der Papagei vor allen Dingen, Amadeus.
Ja. Da hatten wir einen Laiendarsteller, der den sprach, Eddie Pfeil.
Wo hattet ihr den Papagei her?
Der wurde aus Leipzig ausgeliehen. Das war einer, der war relativ zahm. Normalerweise kann man das mit so einem Ara nicht machen. Und dem haben wir dann immer eine Nuss gegeben und da knabberte der drauf rum und das sah dann immer so aus, als ob der redet.
Da konnte man die Stimme sozusagen drauf machen.
Ja. Also so richtig synchron war es nie, aber man hat das so eben abgenommen.
Ja. Und der kam aus dem Zoo oder wo kam
der? Ja, vom Leipziger
Zoo. Vom Leipziger Zoo war Amadeus.
Ja.
Der berühmte Papagei.
Quermann kannte ja auch sämtliche Zoodirektoren der DDR, weil er auch bei jedem eine Sendung gemacht hat. Deswegen hatten wir auch nie ein Problem, also hier mit Date.
Professor Dr. Date,
da habe ich mehrere Sendungen gemacht.
Die ersten Kessel Buntes waren ja gar nicht im Bund, die waren ja witzigerweise noch in Schwarz-Weiß gewesen.
Ja, der erste ist ja der berühmte mit Daniel Jarre. Da war am anderen Tag eine ungeheure Aufregung, weil man irgendwie in seinem Text gehört hatte, der sang doch immer von da bis da, aber das Ganze in Französisch. Und da kam irgendwie L'Amour de Berlin vor. Und das haben die alle für L'Amour gehalten. Aber L'Amour ist im Französischen die Mauer. Und irgendeiner im ZK hat dann irgendwie doch Französisch gekonnt. Und da liefen aber einige ganz schön aufgeregt nächsten Tag durch die Gegend bei uns. Aber über den Sender ist über den Sender. Die Leute hat das überhaupt nicht gejuckt, dass der Mann mit seinem Schlapphut da war. Das war die Sensation.
Bist du widerwillig in den Kessel gegangen?
Ja, ich hatte da wenig Freude, weil da auch so viele Leute mitgeredet haben. Man konnte da überhaupt keine Idee entwickeln oder was. Man musste da nur funktionieren und die Sache anrühren. Also Spaß hat das mir nicht gemacht.
Aber beliebt war die Sendung trotzdem.
Na, wahnsinnig beliebt. Die war ja auch wichtig. Wir haben damals Einschaltquoten bis an die 90% gehabt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das war dieser Kessel, wo dann Udo Jürgens drin war. Mein erster Kessel war mit den Rubitz. Die hatten ja immer freitags im Friedrichstadtpalast eine Art Generalprobe mit Publikum. Und die wurde dann in Adlershof abgenommen unter Führung von Heinz Adamek. Mhm. Eine Riesentruppe. Und jeder hatte da eine Meinung zu. Es war was Wunderbares. Und jedenfalls nach dieser Generalprobe musste immer der ganze Staat nach Adlershof und hörte sich dann von denen die Schelte an. Und am nächsten Tag habe ich dann zu der Leitung gesagt, passt mal auf, in Zukunft geht ihr alleine dahin. Wir haben den ganzen Tag gearbeitet. Wir haben zweimal durch. Ich bin nämlich auch noch Gewerkschaftsvertreter. Und die Jungs gehen jetzt alle nach Hause und ihr könnt uns am anderen Tag erzählen, was gut war und was wir ändern müssen. Und seitdem ist nie mehr eine Truppe nach Adlershof gegangen.
Da hat das Wort des Regisseurs dann ordentlich eingeschlagen.
Ich glaube, das mit der Gewerkschaft hat am besten gewirkt.
Also da hattest du es ja sehr schwer mit dem Kessel insgesamt.
Ja, das war auch mit den drei Dialektikern am Anfang. Die wollten ja natürlich auch Gags verkaufen. Und was verkauft sich gut? Irgendwelche Anspielungen. So, aber wenn die nicht gewollt sind und immer rausgestrichen werden, dann hatten die auch keinen Bock mehr, da hinzugehen, die alle drei.
Deswegen haben die dann auch aufgehört.
Zum Teil hatten wir die Wache hinten instruiert, lasst keinen raus von denen. Die immer gedroht mit abhauen. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich mit denen gemacht habe. Die taten mir äußerst leid.
Lutz Stückrath, Manfred Uhlig und Horst Köbert.
Ja, richtig.
Die haben ja gedroht, aus der Sendung zu verschwinden.
Wir gehen jetzt. Es gab im ZK immer Leute, mit denen man gut verhandeln konnte. Aber mit der Kulturabteilung war das nicht immer so einfach.
Wenn irgendwas nicht gefallen hat, ist es dann auch zuerst an dich herangetragen worden, weil du der Spielleiter gewesen bist, der Regisseur?
Ich habe das als letzter erfahren. Nee, da kriegt der Redakteur, du streichst das raus. Und dann habe ich mich dann irgendwie gewundert, weil mein Darsteller tobte.
Dann warst du wahrscheinlich froh, als die Kesselzeit für dich vorbei war.
Ja, ich habe sofort die erste Gelegenheit benutzt, als Evelyn Matt das übernahm. Das war die Sendung mit Mireille Mathieu und Frank Schübel.
Die kam aus Cottbus, aus der Stadthalle Cottbus.
Ja, das war meine Lesse in Cottbus. Die hatte ja ihre zwei Regisseure. Und dann habe ich mich sofort dort ausgeklinkt. Ich habe ihr dann gesagt, ich habe das jetzt genug gemacht und du hast ja hier zwei und bin ich wieder zu Quermann zurück. Ich habe Gott sei Dank, während andere hatten ja immer behauptet, wenn sie Kessel machen, sind sie das Jahr ausgelastet. Ich habe den Kessel zusätzlich zu allen anderen Sachen gemacht. Ich habe die ganzen Quermann-Sendungen, die ganzen Weihnachtssendungen, so alles trotzdem gemacht. Ich habe diese Serenade im Kerzenschein und dann hatten wir meistens noch diesen Hutzenabend, diesen Erzgebirgsabend. Den haben wir auch immer in Gormorgstadt im Studio produziert.
Und da war Heinz Quermann der Redakteur, ja?
Da war der Heinz Redakteur und das ging immer prima.
Hast du eigentlich auch mal den Wunschbriefkasten
gemacht? Ja, musste jeder mal machen. Das ging so eine Reihe durch. Wunschbriefkasten habe ich auch gemacht.
Ich frage bloß deswegen, weil ich selber mal einmal 1977 Gast sein durfte in einem Wunschbriefkasten. Da saß ich in der Mitte zwischen Gerti Schäfer und Uta Schorn. Und damals hieß die Regisseurin Hannelore Gröschel.
Ja.
Die kennst du dann wahrscheinlich.
Natürlich.
Ja.
Wir waren ja in einem Bereich.
Ja, Hannelore Gröschel und Dorothea Witte war die Redakteurin.
Ja, die kenne ich auch gut.
Ja.
Ich war gewissermaßen der Gewerkschaftsonkel von all dem.
Und die Dorothea Witte hatten sie zu mir nach Lübbenau geschickt gehabt, weil ich das Studio nachgebaut hatte vom Wunschbriefkasten.
Ja.
Und das sah so toll aus auf den Bildern und die konnten sich das nicht vorstellen. Und dann haben sie die eines schönen Tages zu uns geschickt, kam die an, stand die vor der Tür, dann stand die da, bestaunte das. Es war wie eine Puppenstuhl. Also er hat ja auch überlegt, vielleicht Szenenbildner zu werden oder sowas. Die bastelten ja auch kleine Studios zusammen. Ah. Und ja, und dann hatten wir ein großes Problem gehabt, weil das Wunschbriefkastenstudio so klein war, in welche Ecke stellen wir mein Modell rein, damit man auch mal die Kamera drauf halten kann. Das war so ein Ablauf, der sonst nicht in der Sendung üblich war. Und das war ein riesengroßes Problem, habe ich wirklich gemerkt. Die haben lange rumgebastelt in dem Studio. Ja, wo stellen wir das hin?
Das sind im Grunde diese kleinen Studios, die waren eigentlich nur für eine Ansage gedacht. Ja, da konntest du zur Not zwei Leute reinsetzen, die sich unterhalten. Das war es aber auch.
Ja, und ich kann mich noch erinnern, dass Gerd E. Schäfer ein bisschen genervt gewesen ist, weil sie ihm seinen Monitor, auf den er immer gucken konnte, wenn der Filmbeitrag losgeht oder sowas, den hatten sie ihm weggeschoben gehabt und an der Stelle stand mein Modell. Und da hat er geschimpft und gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Das ist so eine Erinnerung, die ich noch habe. Da hat er gesagt, wieso ist denn der Monitor weg? Naja, da muss doch das Modell stehen, sonst kann die Kamera sich nicht rumdrehen.
Der Gerd Schäfer wurde leicht nervös.
Ja.
Der hatte eine kurze Zündschnur. Da war das Studio an der Kapazitätsgrenze.
Drei Leute vor der Kamera,
ja.
Und ein Modell,
ja,
sozusagen.
Wahnsinn.
Die Ansage hat man mir dann auch mal gezeigt gehabt, wo die Ansagerin...
Die war daneben, ne?
Der war genau daneben, genau.
Studio 1, Studio 2, gegenüber Studio 3. Das war so groß wie 1 und 2 zusammen.
Ja, da hat Oertel Porträt per Telefon gemacht.
In der 3.
Ja. Ja, ja. Ja. Als wir nämlich Aufzeichnungen hatten, hieß es, wir müssen ruhig sein. An dem Tag war Live-Sendung mit Heinz-Florian Oertel, wie wir aufgezeichnet haben. Die haben mehrere Sendungen hintereinander aufgezeichnet. In der Vorgängersendung bei Heidi Weigelt war auch ein Studiogast drin. Und das war, da habe ich den kennengelernt, Dean Reed. An dem Tag, wo aufgezeichnet wurde, war im Wunschbriefkasten Dean Reed zu Gast gewesen. Aber meiner wurde eher gesendet im November 1977.
Mit Dean Reed haben wir auch mehrere Sendungen gemacht. Wir haben auch deine letzte gemacht. 4 Wochen vor seinem Selbstmord waren wir mit dem im Haus der Heiteren Muse. Ich sehe ihn noch, da hatte der so eine Biografie damals rausgegeben. Jeder, der an ihm vorbeigang, für eine Mitarbeit, hast du schon meine Biografie? Und dann hat er überall reingeschrieben und hat den Kollegen geschenkt. Das ist ein tragischer Fall.
Guten Abend, liebe Telelotto-Zuschauer. Mit dabei sind heute Frau Herrmann, die Notarin.
Guten Abend.
Und der Ziehungsleiter, Herr Weiß.
Guten Abend, liebe Zuschauer. Haben auch Sie schon daran gedacht, am Telelotto-Spiel teilzunehmen und Ihre Wettspielangelegenheiten in die bewährten Hände der elektronischen Datenverarbeitung zu geben? Das sollten Sie in den nächsten Tagen erledigen.
Dankeschön. Und bevor wir nun über Rätsel plaudern und ich Ihnen natürlich auch einige Rätsel zum Raten aufgeben werde, soll natürlich erst einmal die erste Gewinnzahl für Sie fallen.
Die erste Gewinnzahl ist die 19.
Die 19, das ist kurz Krimi. Im heutigen geht es um einen verschwundenen Brief.
Dann haben wir auch dauernd Telelotto machen müssen. Das gehörte auch zu unserem Verein. Da musstest du da hin und diese Ziehung, naja, da war ja nicht viel dran zu hören, aber da musstest du das Ding ja zusammenschneiden.
Herr Rohr, fällt mir gleich
ein. Ja, ja, da waren ja dann so bestimmte Kategorien gezogen.
Ja, Kurzkrimi war immer ganz beliebt, ja?
Ja, bei uns nicht. Weil wenn der weg war, musste einer produziert werden. Allen anderen Scheiß konntest du ja irgendwo was zusammenschneiden. So, aber Kurzkrimi kannst du ja nicht aus dem Krimi rausschneiden.
Wurde extra gedreht.
Der musste gedreht werden. Und der fiel am allermeisten. War gar nicht beliebt.
Weil du dann wurde die Sendung ja auch teurer im Endeffekt, oder?
Das musste ja vorproduziert werden.
Ja.
Die mussten ja, dieses Magazin musste für alle Zahlen musste ja was.
Aber es hat eben mehr Arbeit gemacht, weil du dann
ja,
wieder.
Du hast für jedes Ding hast du dann eine Liste,
ja,
was da zur Verfügung steht. Und dann hast du eben geguckt, war auch noch ein Redakteur dabei, und dann wurde das dann schnell zusammengenagelt.
Ja, und wenn der Kurzkrimi weg ist, weil die Zahl am häufigsten gefallen ist,
dann musst du die Redaktion sehen, wo sie schnell ernährt. Ich meine, die haben das sicher nicht bis zum letzten, aber wenn da nur noch einer in Reserve war, muss man ja immer mit dem Schlimmsten rechnen. Also ja, dann mussten sie schnell was produzieren.
Sind eigentlich bei so Sendungen, wenn du die gemacht hast, die Unterhaltungssendungen, da auch schöne Pannen passiert? Ich habe mal die Story gehört, als du im Spreewald mit Monika Hauff und Klaus-Dieter Hengler gewesen bist, gab es auch eine kleine Panne.
Ja, aber das ist eine persönliche Panne von Klaus-Dieter Hengler gewesen, nicht vom Fernsehen.
Also was war da passiert?
Na, der steht auf der Brücke in Lehde.
Ja.
Da ist so ein Freilichtmuseum und gegenüber ist irgendeine Gastwirtschaft oder so.
Ja,
fröhlich.
Da geht man so über so eine gebogene Spreewaldbrücke rüber.
Ja.
Und ich hatte da irgendwie Kameras in der Nähe. Klaus-Dieter Henkler steht mit Monika da oben und die haben irgendwie gewartet, wieder Licht eingerichtet oder so. Und der hatte so einen großen Ring.
Siegelring.
So mit einem fetten Stein. Und mit dem hat er immer mächtig posiert, will ich mal sagen. Und der steht oben auf dieser Brücke und ich gucke noch, der macht immer den Ring ab vom Finger und wieder drauf. Der muss ganz locker gesessen haben. Und nochmal, und plötzlich haut er den irgendwie daneben. Jedenfalls der Ring springt runter, fällt auf so ein Brett, springt wieder hoch und durch einen Ritz im Fleet verschwunden.
In der Spree.
Oh, die ganzen Dorfkinder sind dann getaucht wie die Wilden. Aber das ist ja alles verschlammt da drin, weil die da ununterbrochen da durchstarken. Also mir ist nicht bekannt, dass der Ring gefunden wurde. Aber wir haben uns insgeheim ins Fäustchen gelacht.
Der mit seinem Angeberring.
Ja, ja.
Welche Sendung hast du am allerliebsten gemacht? Gab's etwas, wo du gesagt hast, das hat wirklich immer richtig Spaß gemacht?
Das ist schwierig. Vielleicht mal irgendeine Einzelsendung, weil es was Besonderes ist. Die Reihen, da wiederholen sich ja bestimmte Dinge, ne? Da schleicht sich ja so auch eine Routine ein, auch in der Umsetzung. Aber man war eben zufrieden, wenn es alles gut gelaufen ist. Und für mich als Macher war die allerschönste Zeit, als ich dann mit 2 Kameras und Achim Menzel durch die Alpen gezogen bin oder in Österreich. Und du hast dann nur noch einen Interpreten, der dann zu dem Dreh kommt oder eine Gruppe. Und du stehst dann in der Natur und hast auch diesen ganz kleinen Stab, sitzen abends alle zusammen. Da ist so eine Art Familie. Wir fahren alle in einem Bus. Da wird ein Mittagessen selber gemacht und so. Das ist sowas von entspannend, sowas zu machen. Mit einem Steadicam-Mann, mit dem man im Grunde das Ding dreht.
Ja.
Der andere macht ein paar Schnittbilder. Das ist so eine Sache, wo man das einzigste Problem hat, scheint die Sonne oder scheint die Sonne nicht. Das ist innerlich unheimlich befriedigend.
Langeweile hattest du nicht in der Zeit beim DFF und dann beim DDR-Fernsehen. Du warst immer unterwegs, hattest immer zu tun. Dann kam ja das Ende der DDR. Du hast die letzte Live-Sendung im DDR-Fernsehen verantwortet,
ja,
als Regisseur.
Ja, da hatten wir eine Sendereihe Land in Sicht. Die war in verschiedenen Städten, in Frankfurt-Oder, Berlin, Leipzig, Halle. Die letzte war in Rostock, im Rathaus, in dem schönen alten Rathaus. Spätabendsendung, 21:30. Danach kam nur noch die voraufgezeichnete Silvestersendung und danach passierte nichts mehr.
Ja, 0 Uhr.
Ja, ja, den Abschluss hier habe ich selber noch gesehen. Ganz freudlos aus.
Wie ging es für dich weiter? Du bist mehrspurig gefahren nach der Wende, hast für den ORB gearbeitet,
ja, ja.
Vom MDR wurde übernommen, das was 88, 89 noch beim DFF gemacht wurde, nämlich Achims Hitparade.
Ja, ja.
Da warst du dann so, auch dafür
Regisseur. Ja, ja, und dann hat einmal irgendjemand gesagt, bewirb dich mal, die machen da brisant. Ein Boulevardmagazin. Dann hatte ich auch Glück, dass der westliche Chef fragt ausgerechnet eine Produktionschefin, die mich gut kannte. Und die hat dem gesagt, oh ja, unbedingt, nehmen. Und dann haben die mich eingeladen. Dann habe ich da sogar die Testsendungen mitgemacht, die noch nicht gesendet wurden. Die zogen dann nach Leipzig mit Brisant und dann gab es dabei ab 2. Das habe ich dann dort auch in Dresden gemacht, bis wir dann alle nach Leipzig mussten.
Da warst du freischaffend gewesen als Regisseur.
Ja, ja, nee, das ging gut.
Und das hat auch noch Spaß gemacht wieder.
Ja, ja.
Wann hast du dir dann gesagt, jetzt reicht's aber? Gab es so ein gewisses Datum, ich bin jetzt 70 geworden oder ich bin
ja,
jetzt...
Ja, ja, das war 70. Außerdem, meine Frau wurde dann zunehmend kränker. Ja, wir waren dann beide berentet und was soll's. Konnte ich dann auch Jüngeren überlassen.
Welche Sendung im DDR-Fernsehen hat dir besonders gut gefallen, wo man sagen könnte, das war so ein bisschen vielleicht auch eine Lieblingssendung, die du auch nicht verpassen wolltest. Gab es etwas, was du gerne geguckt hast?
So eine Sendung, wo so Verrückte unterwegs waren, die dann die Leute befragt haben. Sowas fand ich schon schau. Hier mit Hans-Joachim
Wolfram,
diese ganze Truppe, was die so gemacht haben.
Du meinst Außenseiter, Spitzenreiter?
Ja, ja, das war schon originell. Also wenn man eben die ausgelatschten Pfade verlassen hat, da kamen ja wirklich ulkige Sachen raus.
Ja. Da hat sich die ganze Familie bei uns drauf gefreut, weil es so lustig auch gewesen ist. Ja?
Wo der Wolle am Nacktstrand steht, war das einzigste Kleidungsstück ist sein Aufnahmegerät. Herrlich.
Und die singen Weihnachtslieder. Das ist so wirklich ein legendärer Fernsehmoment. Apropos legendär, die meistverkaufte Amiga-Platte war ja die Scheibe Weihnachten in Familie. Ja. Frank Schöbel und seine Familie mit Aurora La Casa. Und davon gab es ja auch eine Fernsehsendung. Und diese Fernseh-Weihnachtsshow, die hast du als Regisseur verantwortet.
Ja, das ist richtig. Ich kannte ja Frank und Aurora schon länger. Die haben ja hier in unserer Straße gewohnt. Wir sind auch privat verkehrt. Deswegen ergab sich das, dass ich da schon von Anfang an involviert war.
Wo habt ihr das aufgezeichnet?
In Johannisthal. Ja, das war aufregend. Das finde ich ja so lustig, dass wir mit der schlechtesten Technik, die wir hatten, die beste Sendung der ganzen Fernsehepoche gemacht haben.
Also, beim DDR-Fernsehen. Das war ein alter sowjetischer Übertragungswagen.
Ob der alt war, weiß ich gar nicht. Aber er war natürlich nicht eben auf dem Stand der Dinge. Wir hatten ansonsten die besten Wagen aus England oder Westdeutschland, die es gab. Und plötzlich einer, ich weiß nicht, wie wir zu dem gekommen sind.
Was hast du den sowjetischen gekriegt? Vom großen Bruder.
Man weiß ja nie, was da so gelaufen ist oder so. Aber es ist ja gut gegangen. Es ist ja immer gut gegangen.
Guckst du heute eigentlich noch Fernsehen?
Ja.
Was ist heute so für dich interessant?
Naja, ich muss gestehen, dass ich sehr viel Sport gucke, weil irgendwie ist man als Köpenicker Union-Anhänger. Um das Leiden zu mindern, bin ich dann noch Fan von Bayern. Sehr zum Missvergnügen meiner Kinder, aber ich brauche dann was als Trost. Na, nach diesem Gegurke hier an der alten Försterei, wenn ich dann gucke, was die da in Italien für einen 6-0 dahingelegt haben.
Eisern Union wird nie so gut werden wie Bayern München.
Nee, das sollen sie auch gar nicht. Aber man muss auch nicht so schlecht spielen. So haben wir früher Fußball gespielt. Wenn wir den Ball erwischt, dreschen wir den nach vorne und rennen alle hinterher. Das war in meiner Schule die Taktik. So, und so spielt Union. Nur lange Bälle, haben aber gar keinen, der vorne knipsen kann. So geht's nicht.
Vielleicht spielt Dynamo Dresden besser.
Ich hoffe es, dass die sich rappeln. Die habe ich auch immer noch im Blick. Ich habe nämlich einen Neffen in Dresden.
Na wunderbar. Dann bedanke ich mich bei Jürgen Brill und wünsche dir weiterhin alles Gute. Vor allem das Wichtigste ist natürlich, bleib gesund.
Ja, danke.
Wir müssen aufhören jetzt. Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.
Das war unser Exquisit-Podcast mit einem erfahrenen Fernsehregisseur, mit dem mittlerweile 91-jährigen Jürgen Brill, der in Berlin lebt, in Berlin-Köpenick. Ich bin Frank-Michael Bauer, danke für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, gilt wie immer, schreiben Sie uns eine Mail an exquisit@mdr.de. Über unsere Internetseite mdrsachsenradio.de finden Sie weitere Exquisit-Podcasts, zum Beispiel zu Aprilscherzen in der DDR. Kein Aprilscherz, schließlich ist ja heute nicht der 1. April. Und überhaupt, jede Menge Podcasts kann ich Ihnen ans Herz legen und die finden Sie beim Stöbern in den ARD Sounds. Viel Spaß dabei. Und ich habe auch gestöbert und diesen Tipp, unheimliche Heimat, Gruselgeschichten auf der Spur, die Schlangenfrau aus Dresden.
Es ist interessant, weil es gab ja in alten Hochkulturen auch Schlangenpriester oder Priesterinnen, die sich mit Schlangen beschäftigt haben. Und ich denke, dass es bei mir auch so eine Art Bestimmung ist, dass ich immer wieder auf die Schlangen drauf zugekommen bin in meinem Leben. Ich habe 6 Schlangen, 5 Boa Constrictor und eine Königspython.
Unheimliche Heimat. Gruselgeschichten auf der Spur.
Schon gehört? Wir klingen jetzt etwas anders und sehen auch anders aus. Willkommen in ARD Sounds. Radio aus Ihrer Region, exklusive Podcasts, Hörspiele, Reportagen sowie Musik- und Sport-Livestreams. Alles in einer App.
ARD Sounds.
Der Play-Button für den Tag.
Jetzt neu entdecken.
Dank Rundfunkbeitrag, werbefrei und ohne weitere Kosten.